Das fängt ja gut an. Zwar hält sich der DAX und auch andere wichtige Aktienindizes in der Nähe ihrer Rekordstände, dennoch sind die Unsicherheiten hoch. Dabei sind es nicht die politischen Entwicklungen kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump, sondern vor allem auch starke US-Arbeitsmarktdaten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Märkten Sorge machen. Zinssenkungen scheinen damit eher unsicher, zumindest in den USA. Und das belastet die für die Entwicklung der Märkte wichtigen Tech-Aktien. Auf der anderen Seite der Welt ist es China, das durch die jüngst veröffentlichten Daten ambivalente Impulse sendet. Im- und Exporte sehen besser aus, dennoch bleibt die Situation des zweitwichtigsten deutschen Handelspartners schwierig. Der Wahlkampf in Deutschland gewinnt derzeit an Schärfe. Dabei stehen auch immer wieder wirtschaftliche Themen im Fokus. Warum kann die amerikanische Notenbank die Zinsen nicht senken? Wie stark beeinflusst die chinesische Wirtschaft die deutsche Wirtschaft? Und welche wirtschaftlichen Themen der Wahlkämpfer sind wirklich von Relevanz? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 16.01.2025 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morning, Ulrich. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Für frohes neues Jahr sind wir eigentlich einen Tag zu spät. Zumindest ja, dann, laut Knicke, ne?
Dann machen wir einfach einen Neujahrsempfang draus, denn die fangen ja gerade erst an jetzt hier.
Ja, zum Glück ist es ja kein Katerfrühstück geworden. Die Märkte haben sich ja wieder ein bisschen beruhigt zum Glück. Wir wünschen dennoch natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. 2025 haben wir nun das fünfte Podcast-Kalenderjahr, in das wir gehen übrigens. Ja, das hat es ja direkt in sich. 20.01., also in wenigen Tagen, ist die Amtseinführung von Donald Trump in den USA. Am 23.02. die Bundestagswahl und auch ansonsten ist doch ein bisschen Unruhepotenzial da aus dem politischen Umfeld. Ein bisschen was hat sich jetzt über Nacht vielleicht ein bisschen gelöst hier und da, aber auch aus den USA, da haben wir schon viel gehört, aus der Politik, etwa über Grönland oder auch über Panama bzw. den Panama-Kanal insbesondere. Und wir haben auch die ersten Wirtschaftsdaten des Jahres schon gesehen. Was ist denn davon zu halten und wie würdest du denn den Start in 2025 so aus Kapitalmarktsicht bezeichnen?
Ja, bei Trump muss man weiterhin versuchen, zumindest zu trennen, also was nun wirklich substanziell ist für die Märkte und was er dann nur für seine Wähler sagt oder nur sagt, weil er gerade Lust dazu hat. Also es bleibt dabei, dieser Politikstil macht es den Märkten, den Marktteilnehmern jetzt nicht leicht. Das Thema Kanada oder Grönland ist ja an den Kapitalmärkten jetzt gleich ganz ignoriert worden, auch aus gutem Grund. Das fällt wohl eher in die Folkloreabteilung. Wobei ich jetzt den Geopolitikern nicht auf die Füße treten möchte, das ist sicherlich alles politisch hochrelevant, aber für die Märkte jetzt eher nicht. Also die Märkte tun jetzt wirklich gut daran, sich auf Zahlen und Fakten zu konzentrieren. Und da hatten wir einen guten Jahresauftakt, kann man glaube ich jetzt sagen. Der Arbeitsmarkt war stark in den USA, also nichts zu spüren von so einer vermeintlichen Abschwächung, die da unterwegs ist. Ja, und dann kam gestern der Inflationsbericht aus dem Januar. Das war zwar weiterhin kräftige Preissteigerung, knapp 3% in den USA. Aber in der Kernrate und im gesamten Inflationsbild dann doch eine Beruhigung beziehungsweise auch eine weiter zu erwartende Beruhigung. Und das ist positiv für die Märkte. Dazu kommen jetzt die ersten Unternehmensberichte, auch gestern aus dem Bankensektor, sehr positiv. Also alles in allem eine gute Kombination. Ja, und damit ein guter Jahresauftakt. Die Aktienmärkte sind gestiegen. Die Renditen nach dem hohen Anstieg aus dem letzten Jahr noch haben sich jetzt ein bisschen beruhigt. Ich würde sagen, man kann schon sagen, Auftakt nach Maß.
Ja, ansonsten steht ja jetzt die Amtseinführung von Donald Trump bevor und der hat ja, wie du auch eben schon gesagt hast, schon einiges rausgefeuert in alter Manier. Einige Sachen davon auch mit wirtschaftlichen Implikationen. Das Thema Strafzölle steht weiterhin da auf dem Tapet, aber vor allem die Anhebung des NATO-Beitrags auf 5% des Bruttoinlandsprodukts hat doch für ein bisschen Unruhe gesorgt. Herr Habeck hatte hier in Deutschland schon mal die 3,5% ins Spiel gebracht, vorsichtshalber. Ist das so ein typischer Trump-Move oder ist das durchaus eine ernste Forderung, mit der man sich jetzt beschäftigen muss?
Ich glaube, das gehört auch zu diesem James-Bond-Stil von seiner Kommunikation. Also Hauptsache grell, bunt, mit schnellen Schnitten, viele Explosionen. Damit müssen wir, ja, habe ich gerade schon gesagt, müssen wir leben. Wir haben das ja in der ersten Handelswoche auch schon erlebt. Da gab es dann Presseberichte aus der Washington Post, dass die Umsetzungen der Zölle eben vielleicht gar nicht so stark werden würde und schwupps gingen die Märkte gleich nach oben. Dann kam gleich ein Dementi am gleichen Tag noch, dann gingen die Märkte wieder nach unten. Damit müssen wir einfach leben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen trennen zwischen Spreu und Weizen. Und es wird jetzt ja wirklich spannend. Am Montag wird sich dann Trump jetzt in seinen ersten tatsächlichen Maßnahmen äußern. Und das betrifft dann wirklich zuerst mal die Zölle. Das ist das erste Thema. Es gibt mittlerweile eine neue Berichtslage jetzt aktuell, eben dass die US-Administration wohl plant, die Zölle sukzessive einzuführen. Das spricht schon mal für eine gewisse Rationalität beim Team Trump, denn wenn man eben zu stark und schnell Zollanhebungen macht, dann bekommt man eben die Inflationswelle und das hat man anscheinend gesehen, das ist nicht gut. Das soll nicht sein. Außerdem sollen solche Zölle ja immer auch Verhandlungsmasse sein, um mit jedem Land dieser Welt, mit jeder Region individuell auszuhandeln, was vielleicht Amerika herausschlagen könnte und was man seinen Wählern dann als Erfolg verkaufen kann. Und dazu gehört dann eben, dass man dieses Zollthema auch dann auf der Zeitschiene streckt. Aber wir müssen sehen, was jetzt tatsächlich am Montag, Dienstag, was in der nächsten Woche dann substanziell passiert.
Ja, die angesprochenen Themen eben, die sehen ja erstmal durchaus positiv aus, zumindest für die Aktienmärkte. Aber gab es da nicht auch vor den guten Preiszahlen, die du jetzt eben angesprochen hast, schon Probleme bei den gestiegenen US-Renditen? Weil ich habe von Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern mitbekommen, dass man sich ernsthaft Sorgen macht, dass die 10-jährige Staatsanleiherendite über 5% ansteigen könnte. Woher kommen denn die Ängste? Und vor allem, es klingt ja auch alles immer so ein bisschen mystisch mit diesen ganzen Renditen und so weiter. Was würde denn das konkret bedeuten?
Ja, da sprichst du jetzt die große Risikogeschichte, so würde ich das mal bezeichnen, an die an den Märkten schon diskutiert wird. Also da geht es tatsächlich um die Perspektive, dass die Inflation trotz der gestrigen Daten am Ende eben doch nicht zu bezähmen ist. Und da steckt als Hintergrund vor allen Dingen auch die Fehlentwicklungen bei der Staatsverschuldung, dahinter steigende Staatsschulden rund um die Welt und das eben durchaus in substanziellem Umfang. Und dann steigen eben die Renditen und das würde dann unter Umständen auch dazu führen, dass alle Vermögenswerte neu bewertet werden müssten, wenn so ein Renditeanstieg wirklich als dauerhaft und stark von der Mehrzahl der Marktteilnehmer angenommen würde. In Amerika ist das Inflation deswegen eher ein Thema, weil die Wirtschaft wirklich gut unterwegs ist, das typische Überhitzungsphänomen. In Europa ja nicht so, weil die Konjunktur eben gar nicht läuft. Und da sinkt ja auch die Inflation durchaus in dem Umfang, wie man das erwartet. Die letzten Daten waren zwar da auch Störfeuer, aber das wird jetzt sich absehbar auch wieder nachlassen. Es wird aber auch hier in Europa und halt generell an den Märkten von, ich würde es mal so formulieren, von Inflation in der Zukunft gesprochen, wobei Zukunft durchaus ein längerer Begriff ist. Und die Erzählung dahinter, das heißt die Begründung, lautet ganz vereinfacht gesprochen, die Staaten sind eben hoch verschuldet und Inflation ist eine Möglichkeit, sich dieser Schulden ja nicht zu entledigen, aber sie zumindest zu mildern. Ja, und hier sieht man schon, das ist also ein sehr, sehr weiter Bogen. Das sind Vermutungen über das, was so in den nächsten 10 Jahren vielleicht passieren könnte und liegt in der Natur der Sache, dass da viel passieren kann. Zu diesem Risikoszenario gehört dann auch die Frage, wie würden sich die Notenbanken verhalten in den nächsten Jahren, wenn das wirklich die makroökonomische Umgebung wäre mit ständig unbefriedigenden Inflationszahlen. Und dann gibt es da auch noch eine Weichenstellung. Also entweder die Notenbanken verhalten sich so wie bisher und tun alles, um die Inflation dann auch wieder runterzubringen. Das gibt einen Riesenkonflikt mit den Regierungen, weil die Regierungen natürlich, wenn sie an Inflation interessiert sind, die Notenbanken als Störfeuer ansehen. Und der Konflikt, der sich da zwischen Trump und dem US-Notenbankchef Jerome Powell die ganze Zeit schon so angedeutet hat und teilweise auch in der Öffentlichkeit ausgetragen worden, ist schon, ja zumindest andeutungsweise, der verkörpert eben dann dieses Problem. Und sollten Notenbanken tatsächlich einknicken, das heißt also kapitulieren und sagen, ja, wir geben dem Druck auf niedrige Zinsen nach, weil die Wirtschaft dann irgendwann schlecht läuft und wir jetzt nicht als Sündenböcke dastehen wollen, dann hätte man tatsächlich eine völlig neue Kapitalmarktwelt. Fachleute sagen dann ein neues Kapitalmarktparadigma. Dann würden sich alle Entwicklungen an Anleihemärkten und Aktienmärkten vollständig ändern. Aber normal, das sind Szenarien, das sind Risikoüberlegungen, die auch wir durchaus auf dem Radar haben. Aber nochmal, das sind eben Entwicklungen, die nicht von heute auf morgen passieren. Solche grundsätzlichen Neubewertungen von Entwicklungen, die setzen sich dann nur langsam durch über die Jahre. Und zwischendurch gibt es immer wieder Phasen, wo eben andere Entwicklungen vorherrschen, wie gerade jetzt, wo wir jetzt auch gerade aktuell wieder eine Entlastung bei den Preiszahlen haben, die mal wieder beruhigend ausgefallen sind. Und es bleibt dabei, aber das ist die Grundaufgabe von Marktteilnehmern, dass sie eben wachsam sein müssen gegen diese Überlegungen. Deswegen machen sich die Marktteilnehmer ja eben auch diese Gedanken über schlüssige Szenarien in der Zukunft und dann zu vergleichen, ob die tatsächliche Entwicklung welchem Szenario die tatsächliche Entwicklung am meisten ähnelt, um daraus eben abzuleiten, wie es wohl weitergehen wird.
Heißt aber auch für die USA beispielsweise, deswegen nochmal ganz kurz die Nachfrage dazu, die Arbeitsmarktdaten waren jetzt stark, die Konjunktur ist weiterhin in Ordnung, die werden jetzt da erstmal nicht viel an der Zinsschraube nach unten drehen können eigentlich, oder?
Nein, das ist die Erkenntnis schon aus dem letzten Jahr und das ist schon der Tribut, den man der Inflationsentwicklung in Amerika zollt, denn sie ist nicht so überzeugend nach unten gerichtet, wie man das erwartet hat. Das ist der Unterschied zu Europa und vor diesem Hintergrund und eingedenk dessen, was Trump eben angekündigt hat mit zunehmender Verschuldung in den USA, hat die US-Notenbank berechtigterweise den Schluss gezogen, wie auch die Märkte auch, dass dann eben deutliche Zinssenkungen jetzt erstmal nicht möglich sind. Die Daten bestätigen das jetzt erstmal soweit und das ist der Grund, warum jetzt auch nur noch 2 Zinsschritte erwartet werden für die USA. Das tun wir auch mit einer gehörigen Portion Unsicherheit. Es wird auch von einer Fraktion an den Märkten über Zinserhöhungen gesprochen, die notwendig wären. Aber aus unserer Einschätzung ist da also die Hürde tatsächlich, dass die Notenbank sagt, die US-Notenbank sagt, wir müssen die Zinsen anheben, die ist ziemlich hoch. Also da müssen wirklich die Inflationsdaten sich deutlich verschlechtern. Danach sieht es nicht aus, zumindest nicht vom Trend. Vor dem Hintergrund haben die Anleihenmärkte und die Aktienmärkte diese Veränderung, nämlich dass die Notenbankpolitik eben nicht viel Unterstützung bieten wird, in diesem Jahr schon eingepreist.
Ja, schauen wir nochmal auf die andere Seite der Erde. Da liegt mit China der zweite große Handelspartner von Deutschland. Und da hat sich die Lage zwar nicht wesentlich verbessert, aber zumindest ein bisschen was hat sich bei den Import- und Exportdaten getan. Hier wurde ein bisschen Hoffnung geschöpft, zumal ja auch deutsche Unternehmen gut in China mitverdienen. Ist das Land der aufgehenden Sonne damit wieder auf dem aufsteigenden Ast oder ist es weiterhin alles problematisch?
Nein, also da sehe ich überhaupt keine Änderung in der Strategie, der wirtschaftspolitischen Strategie, einer hochproblematischen Strategie. Es ist die Strategie der Industriedominanz. China will aus politischen Gründen die Industriemärkte der Welt beherrschen mit Technologie und Marktanteilen. diese wirtschaftspolitische Zielrichtung fährt vor die Wand, meiner Ansicht nach. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat die chinesische Bevölkerung davon nichts. Und das zeigt sich eben, dass der Lebensstandard nicht steigt. Das ist auch ein Thema für die chinesische Regierung, für die Partei. Das hat man, glaube ich, auch erlebt mit den Versuchen in den letzten Monaten, das daran etwas zu ändern, das Wachstum anzukurbeln und vielleicht auch für den Konsum ein bisschen was rauszuholen. Aber das macht man eben halbherzig. Die Grundstrategie bleibt bestehen. Der andere Grund, warum sie gegen die Wand fährt, ist, dass die Handelspartner das eben nicht mitmachen. Wir haben in diesem Jahr anscheinend noch einen Gipfel zwischen der Europäischen Union und China. Und da wird man mal sehen, was die Töne sind. Aber es zeichnet sich ab, dass der Ansatz über Größenvorteile und subventionierte Produktion in China mit erheblichen Überkapazitäten, über niedrige Preise in die Märkte einzudringen, dass das auch von der Europäischen Union nicht mitgemacht wird. Und dann werden wir uns den Zollmaßnahmen anschließen. Und das ist, wie gesagt, etwas, was dann auf der chinesischen Seite mal überdacht werden muss. Aber das sieht man nicht. Und solange das nicht der Fall ist, wird man auch beim BIP, was wir ja nächste Woche kriegen, keine Überraschung sehen. Die Zahlen sind sowieso recht politisch, würde ich mal freundlich kommentieren. Das sind Zahlen zwischen 4,5% und 5%. Das ist auch das, womit der Markt rechnet. Aber es gibt keine Veränderung, die Aktienmärkte interessieren würde. Das wäre dann der Fall, wenn China umstellen würde und sagen würde, wir wollen auch die heimische Nachfrage stark fördern. Das würde man darüber machen, dass man die Löhne steigen ließe, darüber, dass die Unternehmen eben nicht mehr so stark in nationale Ziele eingespannt würden, sondern selber ihre Parameter wählen könnten. Man würde es auch darüber machen, dass man das Sozialsystem verbessert, was es in China nach wie vor überhaupt nicht gibt und damit Vertrauen in den Konsum in der Bevölkerung stärkt. Also man würde eben stärkere Maßnahmen auf den Wohlstand der chinesischen Bevölkerung abstellen. Und das ist eben erklärtermaßen auch moralisch begründet durch den Regierungschef Xi eben nicht das Ziel. Also man will nicht der viel beschworenen westlichen Dekadenz, Konsumdekadenz anheimfallen, produziert aber wie blöde diese Konsumgüter. Also eine sehr, ich finde, erklärungsbedürftige Strategie.
Schauen wir nochmal nach Europa. Wir hatten es eben schon von den Zinsen in den USA. In Europa sind die ja schon relativ niedrig, auch aufgrund der stark zurückgegangenen Inflationsdaten eigentlich. Die Aktienmärkte, die laufen ja. Also wir haben gerade eben auch vorab drüber gesprochen. Der DAX hat einen richtigen Freudensprung gestern gemacht. Allerdings könnte man dann auch denken, warum eigentlich? Denn der deutschen Wirtschaft geht es ja weiter schlecht, aber die Aktienmärkte, gerade die großen Unternehmen, die hängen halt am Tropf der internationalen Märkte mehr und gar nicht so sehr der kleinen deutschen Volkswirtschaft, auch wenn sie die drittgrößte der Welt ist. Wie ist es denn mit den Zinsen in Europa, mit der grundsätzlichen Entwicklung? Was ist zu erwarten? Was steht da so an in den nächsten Wochen?
Ja, in Europa wie schon angedeutet, ein anderes Bild als in den Vereinigten Staaten. Die Konjunktur ist alles andere als am Überkochen. Wir kriegen ein Wachstum von 1% in Europa wahrscheinlich wieder hin. Das ist das gleiche wie im letzten Jahr, aber das findet eben nicht in Deutschland statt. Wir haben für die deutsche Volkswirtschaft gestern die BIP-Zahlen bekommen. Das ist eine erste Abschätzung vom Statistischen Bundesamt, wie das Gesamtjahr 2024 gelaufen ist. Und es kam eine minus 0,2 raus, das war erwartet worden, aber es ist eben das zweite Jahr hintereinander, damit ist es dann amtlich, also zweites BIP-Rückgang in einem Gesamtjahr hinten nach dem anderen. Das ist schon wirklich ganz selten und ich meine, für dieses Jahr sieht es ja auch nicht besser aus oder nicht viel besser aus, das ist ja das Erschreckende. Die deutsche Volkswirtschaft wächst nicht mehr. Wenn das so weitergeht, dann bedeutet das eben auch wirklich Stillstand beim Wohlstand. Und die Muster sind die gleichen wie im letzten Jahr. Der DAX kümmert sich nicht drum. Neue Rekordhochs, das liegt eben an dieser Betrachtungsweise, die wir haben müssen, dass das Aktienmärkte eben weltweite Märkte sind und weniger an der deutschen Wirtschaft hängen. Ja, aber nicht umsonst ist eben die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ja durchaus das Zentrum des Wahlkampfes oder ein wichtiges Feld im Wahlkampf.
Ja, also definitiv. Und man merkt das auch, es blitzt immer wieder durch. Und da stellt sich natürlich eine Frage, Ulrich. Wird sich denn nach der Bundestagswahl irgendwas daran ändern? Also können die Politiker das alleine in den Griff bekommen mit ihren Maßnahmen?
Ich glaube, da wird sich nichts Grundlegendes ändern. Ist ja so, dass das Land sich eigentlich in einigen Feldern neu erfinden müsste. Also im Unternehmenssektor muss ja eigentlich mit Hochdruck an neuen Geschäftsmodellen gearbeitet werden, statt dass man eben den alten Technologien und Marktstellungen hinterher trauert. Das machen Unternehmen ja auch, aber man muss sie halt lassen. Und das ist in Deutschland anscheinend so schwierig geworden, dass die Unternehmen da ein bisschen die Lust dran verlieren. Aber es gibt ja viele weitere Felder in der Infrastruktur. Müsste ja vor allen Dingen, es müsste schneller gebaut werden, statt immer mehr Geld zu fordern. Ja, da liegen ja die einzelnen eigentlichen Probleme in den Strukturen und weniger in den Budgets. Dann sind wir zwar sehr stolz auf unser Sozialsystem, aber es zeigt sich ja auch hier immer mehr, dass wir uns eher heillos verheddert haben. Dass wir ein Labyrinth aus Leistungen und Einzelfallgerechtigkeiten aufgebaut haben, indem wir mittlerweile absolut nicht mehr wissen, wo überhaupt wir uns befinden, also wie das System überhaupt wirkt. Da ist sehr sprechend, was hier gerade dieser Tage hier auch in die Öffentlichkeit kommt. Also der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag hat ja gerade eine Anfrage beantwortet, danach, welche Sozialleistungen es in Deutschland eigentlich insgesamt so gibt. Und ich habe mir das mal rausgesucht, die Antwort ist wirklich sprechend. Ich habe das Zitat hier mal mitgebracht. Also es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, und das ist jetzt schon aus der Antwort, dass der Sachstand aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Leistungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Bislang ist keine belastbare abschließende Aufzählung oder Systematisierung der in Deutschland gewährten Sozialleistungen in der Literatur bekannt. Also das ist ein bisschen länger für, man weiß es einfach nicht. Und das Gleiche gilt ja auch für andere Bereiche, für die Regulierung in Deutschland von Arbeitsschutz bis zum Baurecht, wo jede Legislaturperiode, jede Regierung immer noch eine neue Schicht draufgelegt hat an Regeln und an Verbesserungen und an Verästelungen. Also das alles deutet doch auf die Notwendigkeit so von einem grundlegenden Neuanfang in vielen Bereichen in der deutschen Wirtschaft, und dann betrifft es natürlich auch die Staatsorganisation. Das deutet eben auf einen grundsätzlichen Reformbedarf hin. Aber das bieten jetzt die Parteien im Wahlkampf nicht an. Die einen wollen ja hier und da ein bisschen verbessern mit einzelnen Maßnahmen. Die erkennen schon an, dass es notwendig ist und wollen die Angebotsbedingungen verbessern mit steuerlichen Maßnahmen und ein bisschen Bürokratieabbau und so weiter. Ja, und die anderen, die wollen vor allen Dingen mehr Geld, ja, weil das ja vermeintlich alles besser macht. Da sucht man dann, wo man die Steuer- und Beitragszahler dann noch ein bisschen mehr belasten kann, ja, obwohl die Abgabenquote in Deutschland ja schon lange international Spitze ist. Ja, und wo es dann eben immer noch nicht reicht, da sollen dann Schulden gemacht werden. Und dann darf man sich aber auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn die Schuldenwächter, das sind nämlich die Teilnehmer am Kapitalmarkt, wenn die sich so langsam ihre Gedanken machen, wo das denn alles so hinführt und wie das denn eigentlich so haltbar ist oder was halt gerade steigende Schuldenstände in der Zukunft so alles bewirken können, angefangen von Inflation bis zu Kapitalverkehrskontrollen. Also es hängt natürlich jetzt auch alles vom Wahlergebnis ab, welche Richtung die Deutschen wählen. Und es kommt natürlich dazu, also aus politökonomischer Sicht mit Reformen und mit Zumutungen keine Wahlkämpfe zu gewinnen sind. Also wird eher im Wahlkampf eher versprochen. Aber dass sich eine Regierung jetzt mit einer ausreichend großen Mehrheit dann auch auf so einen Neuanfang stürzt, das halte ich doch für unwahrscheinlich.
Heißt aber, ihr seid trotzdem zuversichtlich für das bevorstehende Aktien- und Rentenjahr, wenn ich das richtig raushöre.
Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Deutschland ist jetzt alles andere als der Nabel der Aktienwelt. Das ist halt so, habe ich auch gerade ja schon gesagt, Kapitalmärkte sind weltweite Märkte. Also, und auch für jeden privaten deutschen Haushalt sollte eine Anlage in Aktien oder in Anleihen, also im Wertpapierbereich, wirklich welt, weit gedacht werden. Breite Streuung über die Branchen und Regionen, kann man auch nicht oft genug sagen. Und deswegen beobachten wir ja auch die globale Makroökonomie. Und die ist im Gegensatz zur Geopolitik oder auch zur Lage in Deutschland überhaupt nicht so dramatisch. Ja, die Inflation hat sich beruhigt, das Wachstum ist eigentlich durchaus kräftig weltweit, das bleibt auch in diesem Jahr so. Die Zinsen beruhigen sich, ja klar, mit dem Blick auf Amerika, wie weit das sich auch zeigt. Aber das sind doch Voraussetzungen für ein erfolgreiches Kapitalmarkt. Ja, die sind weiter vorhanden, deswegen sehen wir zuversichtlich in dieses Jahr auch hinein. Natürlich heißt das nicht, dass alles glatt läuft und wir haben eben auch unser Risikoradar kreisen. Aber es ist zurzeit nicht so, dass wir da so viele Störobjekte sehen, dass wir hier Alarm geben müssen.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, ab und zu kommt dann eben doch mal ein schwarzer Schwan vorbeigeschwommen, den man nicht.
Die kann man sowieso nicht, das ist die Definition von diesem Begriff. Es ist selten, es ist nicht vorhersehbar, hat aber unter Umständen große Auswirkungen. Das ist halt das Problem.
Ja. Genau, aber das kennt man ja auch aus dem eigenen privaten Umfeld. Manchmal geht das Auto einfach kaputt und dann hat man das vorher auch nicht gemerkt. Und auch wenn es gerade in der Inspektion war, kann trotzdem immer was passieren. Das ist an den Kapitalmärkten leider nicht anders. Und da habt ihr tatsächlich keine Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen und müsst euch mit dem behelfen, was da ist an Daten, und alles andere muss dann tagesaktuell bewertet werden. Das ist ja auch das, was man immer so schön sagt. Gab es da nicht irgendeinen lateinischen Ausdruck für auch?
Gibt es bestimmt, aber ist mir jetzt nicht präsent. Aber es ist schön, dass du unsere Arbeit mal so in einem Satz zusammengefasst hast.
Ach, Ceteris Paribus sagt mir das nicht.
Ja, das ist was. Das ist ein Begriff aus der Ökonomie, aus der Wissenschaft, wo man ja sich bewusst ist, dass man ein System vor sich hat von ganz vielen Variablen, die sich alle gegenseitig beeinflussen, und man versucht, einzelne Wirkungsstränge zu isolieren und sich zu überlegen, dann muss man ja aber annehmen, dass diese ganzen anderen Variablen im System zumindest für diese Überlegung erstmal gleich bleiben. Und das ist dieser Ausdruck Ceteris Paribus. Ah, wenn alles andere gleich bleibt, dann bedeutet das, und sich nur das verändert, dann bedeutet das dies und jenes. Leider bleibt das andere eben doch nicht gleich.
Ja, ich stelle mir das immer vor wie so ein riesiges Brett, auf dem ganz viele Zahnräder sind. Alle hängen irgendwie miteinander zusammen, aber wenn ich das eine drehe, weiß ich nicht, welche alle sich mitdrehen. Und so kommt mir es immer auch ein bisschen bei diesen ganzen Wirtschaftsdaten vor. So ganz einschätzen kann man es wirklich nicht immer.
Genau, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dieser mechanistischen Vorstellung von den Zahnrädern. Sicherlich gibt es Dinge, die auch ziemlich zuverlässig funktionieren, aber vielleicht kann man sich so denken, dass diese Zahnräder auch ständig gewechselt werden, sich an anderer Stelle wieder eingebaut werden.
Genau, dann nimmt mal einer eins raus.
Sodass einfach die Übertragungen eben anders werden und einige drehen sich mal langsamer, mal schwerer. Also dieses Brett mit den mechanistischen Anordnungen verändert sich eben ständig.
Mal wird ein Zahnrad vielleicht geölt.
Ja. Dreht heißt sich aber auch nicht, gleich. dass man gar nichts sagen kann. Das ist jetzt auch, wäre jetzt auch übertrieben, wenn man deswegen das Ganze auch ad acta legen würde. Das ist schon sinnvoll, sich die Dinge anzusehen, weil einige Gesetzmäßigkeiten gibt es und die kann man durchaus auch verwenden.
Ja, und deswegen wird es hier auch nicht langweilig im Podcast. So kann man es doch sagen. Ja, dann vielen Dank für heute, für unseren ersten Podcast im neuen Jahr. Passenderweise kommt gerade die Sonne raus nach deinen positiven Einschätzungen für das Kapitalmarktjahr 2025. Hoffen wir, dass wir mehr Sonne als Wolken sehen an den Kapitalmärkten in diesem Jahr. Wir werden darüber berichten, wir werden dranbleiben. Wir werden natürlich auch die bevorstehende Bundestagswahl im Blick behalten und in der nächsten Folge sicherlich darüber sprechen, was Donald Trump nach der Amtseinführung bereits umgesetzt hat. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.